Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit dem neuen Jahr hat der Deutschlandfunk auch ein neues Denkfabrik-Thema, das sich dieses Mal damit beschäftigt, wie wir Zukunft gestalten. Denn es könnte so schön sein, wenn. In Kultur heute befragen wir dazu in den nächsten Tagen Musikerinnen, Theatermacher oder Soziologen. Und da 2024 auch das Jahr des Immanuel Kant-Jubiläums ist, habe ich mit Markus Villaschek über Kants Visionen für eine bessere Zukunft gesprochen. Markus Villaschek ist Professor für Philosophie der Neuzeit an der Goethe-Universität in Frankfurt und Mitglied des Frankfurter Kant-Arbeitskreises. Vor 4 Monaten erschien sein Buch Kant – Die Revolution des Denkens. Revolutionär war vor allem, dass Kant das Subjekt, den Menschen, in den Mittelpunkt stellte und gleichzeitig auf die Verantwortung hinwies, die damit einhergeht. Was, habe ich Markus Villaschek gefragt, hat uns Kant also heute über den Zustand der Welt, über Krieg und Frieden und Demokratie zu sagen?
Kants Nachdenken über Krieg und Frieden ist, glaube ich, einer der Punkte seiner Philosophie, die besonders relevant sind heute. Obwohl man erstmal den Eindruck haben könnte, sie sind heute weniger relevant, weil es eben überall wieder mehr Kriege gibt und die Vereinten Nationen nicht in der Lage sind, dieser Kriege Herr zu werden. Die Lage ist im Moment beunruhigend in vieler Hinsicht. Aber wir sollten uns vielleicht auch klar machen, dass sie in Kants eigener Lebenszeit auch nicht viel besser aussah. Ganz im Gegenteil, es gab sicherlich mindestens genauso viele Kriege. Kant selbst hat viele Kriege indirekt miterlebt, auch die Besetzung Königsberg durch russische Truppen im Siebenjährigen Krieg. Und insofern ist ein Aspekt, den man von Kant lernen kann, dass eine wirklich traurige, tragische weltpolitische Lage, wie wir sie heute vorfinden, nicht ein Grund sein sollte, an dem Ziel einer föderalen Weltfriedensordnung zu zweifeln. Dieses Ziel ist vielleicht niemals vollständig und auf Dauer in der Weise erreichbar, wie Kant sich das mit dem ewigen Frieden vorgestellt hat. Aber es ist das Ziel, auf das wir hinarbeiten müssen.
Also es gibt eine Verantwortung,
dem wir uns immer weiter annähern können.
Ja, es gibt eine Verantwortung durchaus auch, jedes Einzelnen daran aktiv mitzuwirken.
Ganz genau. Also jeder Einzelne muss seinen Beitrag dazu leisten. Es ist einerseits ein politisches Ziel, aber es ist natürlich auch ein moralisches Ziel. Ein Ziel, das jeden einzelnen Menschen betrifft, auch in seiner eigenen Lebensführung. Und insofern, denke ich, ist Kants Vorstellung moralischer Verpflichtung auch ein wichtiger Punkt, der für heute immer noch relevant ist. Dass wir uns dem eben nicht entziehen können, indem wir sagen, ja gut, wir können ja sowieso nichts erreichen, unsere Mittel sind begrenzt. Das ist nach Kant ja gerade aufgrund des kategorischen Imperativs ja eben keine zulässige Ausrede, um sich aus der Verantwortung zu stehlen.
Es gibt noch eine andere Sache, die ich interessant finde in der Philosophie Kants. Denn wenn wir uns fragen, was er uns heute noch zu sagen hat, dann ist ja vielleicht auch eine zentrale Aussage, dass das Subjekt, dass der Mensch durch, jetzt zitiere ich, Fragen belästigt wird, die er nicht beantworten kann. Also dass es trotz erkenntnistheoretischem Werkzeug Grenzen der Erkenntnis gibt. Und das ist im Prinzip ja schon eine Beschreibung des modernen, also zerrissenen Menschen.
Ja, das ist sicherlich so. Also gerade der Aspekt der Zerrissenheit kommt bei Kant eben in einer philosophisch sehr abstrakten Idee zum Ausdruck, nämlich den Antinomien der reinen Vernunft. Das sind Widersprüche, in die wir uns als denkende Wesen notwendigerweise verwickeln nach Kant. Und insofern ist da etwas Zerrissenes in der Weise, wie wir uns selbst in der Welt wiederfinden. Wir sind insofern eben nicht ganz in der Welt zu Hause, sondern immer latent im Widerspruch mit uns selbst und dem Rest der Welt. Aber diese Widersprüche sind nach Kant etwas, das wir auch auflösen können, wenn wir über die Dinge vernünftig und klar nachdenken.
Aber das vernünftig Denken ist möglicherweise heute etwas problematischer als vor 300 Jahren beziehungsweise vor 250 Jahren. Denn das Problem ist ja heute, dass zu gesicherten Erkenntnissen zu gelangen vielleicht deswegen auch schwieriger ist, weil wir auch durch die digitalen Möglichkeiten im Grunde genommen immer weniger wissen, was gesicherte Erkenntnisse eigentlich sind.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, aber einer, auf den Kant, glaube ich, eine ganz gute Antwort hat. Denn die Lage war ja in Kants eigener Zeit nicht besser. Also das Bekämpfen von Vorurteilen, von Irrglauben aller möglicher Art, das ist ja ein zentrales Anliegen der Aufklärung gewesen, der Kant angehört hat. Und Kants Antwort darauf sind zwei verschiedene Aspekte. Einerseits Bildung und andererseits Selbstdenken. Kritisch sein, kritisch nachfragen. Also die Tatsache, dass wir nicht wissen, was gesicherte Erkenntnis ist, ist ja keine neue. Das ist ja etwas, was die Menschen immer schon begleitet hat, dass wir uns irren, dass sich herausstellt, dass Dinge, die wir für wahr gehalten haben, in Wirklichkeit nicht wahr sind und so weiter. Und was in diesem Durcheinander hilft, nach Kant, ist eben nur, sich seine eigene kritische Meinung zu bilden, nach Gründen zu fragen. Das kann man aber nur, wenn man über die entsprechende Bildung verfügt. Und die kann man nach Kant letzten Endes, glaube ich, auch nur in Schulen vermitteln, sodass eben Bildung eine der zentralen Forderungen ist, die daraus sich ableitet.
Weil Sie gerade die Französische Revolution erwähnt haben, Herr Willaschek, das war ja offensichtlich ein doch sehr wichtiges Ereignis für Kant und für sein Denken. Also die Tatsache, dass da eben eine Revolution stattfindet, die aus dem Volk kommt. Kant war vorher durchaus Monarchist. Wie stark hat ihn das geprägt?
Ja, nach allem, was wir wissen, hat es Kant wirklich extrem stark beeindruckt. Er hatte sicherlich immer gewisse republikanische Sympathien, also jedenfalls schon lange Zeit vor der Französischen Revolution, war aber in der Hinsicht, glaube ich, vorsichtig und dachte, dass man in einem Land wie Preußen unter einem aufgeklärten Herrscher wie Friedrich II. Auch gut leben konnte und dass es reicht, wenn der Monarch aufgeklärt ist und er dann vielleicht auch die Aufklärung in das Volk hineinträgt. Und erst nach der Französischen Revolution hat sich Kants politisches Denken radikalisiert und er trat dann für wirkliche Volkssouveränität ein und für eine Form von Demokratie, auch wenn Kant das Wort in einer etwas anderen Weise verwendet, aber im Grunde, wie wir es heute als repräsentative Demokratie kennen.
Das Interessante ist ja vielleicht auch, dass in der Französischen Revolution die Bedeutung von Eigentum für das Bürgertum eine Bedeutung bekommt. Was kann uns das in der heutigen Welt, in der ja alles von der kapitalistischen Logik durchdrungen ist, also auch Beziehungen und der eigene Körper zum Beispiel, was kann uns da die Moralphilosophie von Kant noch sagen?
Also ein sehr naheliegender Zusammenhang ist ja der, dass Kants kategorischer Imperativ, der ja mehrere Varianten umfasst und in einer von ihnen ist der zentrale Punkt ja, dass wir andere Menschen niemals instrumentalisieren dürfen, das heißt als bloße Mittel und nicht auch als Zweck behandeln. Und ich denke, das ist schon ein unmittelbar auf unsere Gegenwart übertragbarer Gedanke, dass wir eben, wenn wir mit anderen Menschen umgehen, zum Beispiel, also jetzt um ein konkretes Beispiel zu nehmen, ich bestelle bei einem Lieferdienst etwas zu essen, dann muss ich mir schon klar machen, ob ich damit in ein faires Verhältnis zu den Menschen trete, die dann mir das Essen bringen, oder ob ich in ein ausbeuterisches Verhältnis trete. Und ich glaube, dass Kants Ethik in der Hinsicht ganz klar ist. Kant selbst wendet seinen eigenen kategorischen Imperativ auf genau solche Verhältnisse an und sagt, wenn ich mit einem Bedienten, wie das damals hieß, also einem Diener, einen Vertrag schließe, dann muss auch er mit dem Vertrag zufrieden sein können. Und das ist ja in unserer kapitalistischen Welt offenbar in vielen Fällen nicht wirklich so gegeben.
Jetzt kommt kaum ein Gespräch und auch dieses nicht. Darüber müssen wir noch sprechen. Sie haben es ja eben selber schon angedeutet, Herr Willaschek. Ohne den Hinweis aus, dass die Schriften wirklich mühsam sind zu lesen. Also vor allen Dingen natürlich, wenn man mit der heutigen Sprache vertraut ist. Das wird also auch mit je größer der zeitliche Abstand wird, desto mühsamer wird es. Aber vielleicht sollte man auch mal sagen, dass Kant aus damaliger Perspektive vielleicht das Gegenteil war, weil er eben auch auf Deutsch geschrieben hat?
Ja, also Kant war ja gehörte zu einer der ersten Generationen von Philosophen, die auf Deutsch geschrieben haben. Leibniz zum Beispiel, keine 100 Jahre zuvor, schrieb hauptsächlich auf Französisch. Christian Wolff viel auf Latein, der hat nun angefangen, auf Deutsch auch zu publizieren. Und es musste Kant erstmal eine Fachsprache mitentwickeln. Aber wenn es um die Schwierigkeit der kantischen Texte geht, dann muss man auch noch sehen, dass Kant ja verschiedene Textgattungen verfasst hat. Er hat philosophische, sehr anspruchsvolle Fachbücher geschrieben. Aber er hat auch viele Aufsätze geschrieben, zum Beispiel in der Berlinischen Monatsschrift, die sich an ein breiteres Publikum gewendet haben. Nun haben Sie zu Recht darauf hingewiesen, dass auch die Sprache dieses Publikums damals nicht mehr unsere heutige ist. Das heißt, diese Texte sind für uns immer noch schwer zu lesen, aber nicht ganz so schwer wie vielleicht die Kritik der reinen Vernunft. Also wenn man heute Kant lesen möchte, dann sind gerade diese geschichtsphilosophischen Schriften, der Aufsatz über die Aufklärung, mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte, das sind Texte, die auch heute noch Spaß machen zu lesen und gut zugänglich sind.
Markus Villaschek, Professor für Philosophie der Neuzeit an der Goethe-Universität in Frankfurt, über die Aktualität Immanuel Kants für gegenwärtige Debatten.